Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt am Karfreitag steht beim Propheten Jesaja im 52. und 53. Kapitel. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, und er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen, und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es werden jetzt 20 Jahre, die der Anschlag auf das World Trade Center in New York zurückliegt. Dort arbeitete an diesem Tag auch Richard Rescorla. Er war der Sicherheitschef bei Morgan Stanley, die ihre Räume im World Trade Center hatten. Als er die Attacke bemerkt hatte, wurde er aktiv und forderte gegen die ursprünglichen Anweisungen der Behörden die Angestellten auf, das Gebäude sofort zu verlassen. Er geleitete die Menschen zum Treppenhaus und sorgte dafür, dass sie Ruhe bewahrten und keine Panik ausbrach. Auf diese Weise konnte er über 2600 Menschen ins Freie geleiten. Nachdem seine Stockwerke evakuiert waren, begab er sich wieder in das Gebäude, um weitere Menschen zu retten, das kurz darauf zusammenbrach. Liebe Gemeinde, hier hat einer die letzte Konsequenz daraus gezogen, was Nachfolge Jesu Christi heißt. Mit dieser Tat ist er genau in die Spur dessen getreten, der aus Liebe zu ihm und zu allen seinen Menschen ans Kreuz gegangen ist. Dasselbe könnte man auch von dem Gottesknecht hier sagen. In unbedingter Treue zu seinem Gott hat der Prophet, ich denke an ihn ist hier zunächst gedacht, seinen Auftrag erfüllt. Ja, er hat in der Hingabe seines Lebens noch weit mehr getan. Offenbar wirkt sich Jesu Kreuz nicht nur auf die aus, die ihm nachfolgen, sondern auch auf solche, die ihm vorangegangen sind. Im Leiden und Sterben seiner Vorgänger und Nachfolger bildet sich Jesu Leiden und Sterben ab. So können wir aus ihrem Schattenbild das Urbild des Gottesknechtes vom Karfreitag erkennen. Eine Hinrichtung ist es, an die wir heute denken. Wer so etwas miterlebt, sei es im Film oder auch nur in unserer Vorstellung, dem stockt doch der Atem, erst recht, wenn es wirklich vor seinen Augen geschehe. Schon wenn jemand eines natürlichen Todes stirbt, bleiben wir kaum unberührt. Doch in der Regel schicken wir uns letzten Endes in das unvermeidlich Erscheinende. Eine Hinrichtung jedoch wäre, wenn die Menschen nur wollten, zu vermeiden. Kann es wirklich Gründe geben, die eine solche Tat rechtfertigen würden? Hier wird ein Mensch ja nicht nur physisch vernichtet, sondern auch moralisch. Das Todesurteil sagt, du bist so schlecht, dass du es nicht wert bist zu leben. Weg mit dem, kreuzige ihn, schrie das Volk in Jerusalem. Wir haben uns ja sehr an das Bild des Gekreuzigten gewöhnt. In den Kirchen steht es uns zum Teil mehrfach vor Augen, zu Hause in unserer Wohnung, mitunter auch als Schmuckstück um den Hals oder am Ohr. Dass hier etwas Entsetzliches und Grausames geschieht, versucht unser Kunstprojekt gerade wieder bewusst zu machen. Denn vielfach haben wir doch, wenn die Rede auf diesen Kreuzestod kam, innerlich mit den Achseln gezuckt und uns gesagt, das ist halt so, das musste so sein, das kennen wir doch schon im Schlaf. Ob jene Menschen, die durch den Tod des Sicherheitschefs gerettet wurden, je so reagiert haben? Ich kann es mir nicht vorstellen, liebe Gemeinde. Und auch auf uns macht ja dieses Beispiel einen tiefen Eindruck. Aber kommt dieser tiefe Eindruck nicht gerade daher, dass wir dieses Geschehen für die unbedingte Ausnahme, für das absolut Außergewöhnliche halten? In unserem alltäglichen Denken, Urteilen und Wünschen gehen wir doch von der perfekten Welt aus, wo so etwas nicht passieren darf, vom Normalbild des ungestörten, unverletzten Lebens. Deswegen bringt uns diese Pandemie so aus dem Konzept. Wir wissen zwar, dass das Leben bedroht ist, dass es scheitern kann, dass es Durststrecken, Zeiten des Verzichts, der Bedrückung, des Kampfes und des Leidens gibt. Doch das ist in unserer Vorstellung die Ausnahme. Auf diesem Hintergrund wäre die Hinrichtung Jesu kaum mehr als eine bedauerliche Panne, wie sie im Leben eben mitunter leider passiert. Doch das grauenvolle Geschehen des Karfreitags ist im Gang der Menschheitsgeschichte kein bedauerlicher Zufall. Es ist zunächst einfach in der Verfassung begründet, in der wir Menschen uns befinden. Einer, der so ist wie Jesus, muss in einer Welt, die mit ihrem Schöpfer in heillosem Konflikt lebt, einfach als Störenfried empfunden werden. Wohlgemerkt, nicht nur da, wo man die Existenz Gottes überhaupt leugnet, sondern auch da, wo man vermeintlich ganz fromm meint, Gott einen Dienst damit zu tun, dass man einen solchen Störenfried beseitigt. Es ist also zum einen unser ständiger Aufstand gegen Gott, und genau das meint das Wort Sünde, der dieses Geschehen des Karfreitags in Gang setzt. Doch es ist zugleich die Liebe Gottes, die diesen Weg Jesu begründet. Freilich hätte er auf unsere Sünde, auf unsere ständige Revolte gegen ihn anders reagieren können als mit dem Kreuz. Kaum einer Handbewegung hätte es bedurft, diesem Aufstand mit seiner Macht ein Ende zu bereiten. Das wäre allerdings auch unser Ende gewesen. Aber er wollte uns nicht vernichten, sondern retten und gewinnen. Darum ist er unter uns als Knecht und geht den Weg des Leidens. Nicht die Menschen haben ihm einfach den Garaus gemacht, sondern Gott selbst ist in dieser grauenvollen Hinrichtung am Werk, um uns zu retten. Dieser merkwürdige Weg Gottes stößt auf ungläubiges Staunen von Anfang an. Wer aber glaubt dem, was uns verkündigt wurde, und an wem ist der Arm des Herrn, also sein Tätigkeit in diesem Geschehen, offenbar? Wo Gott ist, da muss doch Herrlichkeit und Macht, Ansehen und Ehre, Glück und Erfolg sein. Aber der da als Gottes Bevollmächtigter kommt, wächst auf wie ein mickriges Pflänzchen. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. ein kranker Mensch und, für damaliges Denken hing das unmittelbar damit zusammen, ein von Gott Gestrafter. Bis heute hin wird, auch unter Christen, die Auffassung vertreten, Gott ist mit dem, der Glück und Erfolg hat und sich durchsetzen kann. Wer scheitert, den muss Gott verlassen haben. Gehörst du zu denen, die Gott erwählt hat, dann wird es dir gut gehen und der Segen Gottes wird sich bei dir bis in die kleinen Alltäglichkeiten hinein ablesen lassen. Leidest du aber unter Misserfolgen oder unter Krankheit, die auch durch inständiges Gebet nicht weichen, dann, so wird dir mehr oder weniger deutlich zu verstehen gegeben, dann fehlt dir offenbar der Glaube, denn sonst würde Gott ja diese Pannen beseitigen. Und dann werden sich diese Leute von dir abwenden in dem Bewusstsein, wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Und in dieser Abwendung fühlen sie sich dann auch noch im Einklang mit Gott, denn schließlich, so meinen sie, wäre dir das alles ja erspart geblieben, wenn du dich auf Gottes Seite gestellt hättest. Aber Gott ist ganz anders. Er offenbart sich der Welt nicht als der unumschränkte Herrscher, sondern als der, der sich für uns am Kreuz zu Tode geliebt hat. Er verhüllt seine Macht in Machtlosigkeit, seine göttliche Herrlichkeit in Schande. Ja, er verzichtet auf alles, was ihn stark, erfolgreich und glücklich machen könnte. Er wählt nicht den Weg der Macht, sondern den des Opfers. Er schnippt nicht mal eben mit dem Finger, um uns, wenn es alles über uns zusammenbricht, zu retten, sondern er kommt uns persönlich nahe und setzt sich bis zur letzten Konsequenz für uns ein. Er lässt dich nicht im Stich, selbst wenn es ihn das eigene Leben kostet. Mag dir der Boden unter den Füßen auch entschwinden, du wirst nicht im Abgrund versinken müssen, wenn er nur in Reichweite ist. Nebenbei bemerkt, nicht der hat Gott unbedingt für sich, der in dem, was er ist und tut, von sich von ihm bestätigt meint. Am Gottesknecht kann man es studieren, dass Gott nicht etwa da ist, wo die größten Erfolge sind, die dicksten Konten und die strahlendsten Bilanzen, die höchste Anerkennung und das perfekteste Management. Gott geht in unscheinbarer Gestalt durch die Welt, übersehen, verachtet, gedemütigt, fertig gemacht. Zuletzt wird er umgebracht. Aber in dem allen scheitert er nicht, sondern führt sein Werk zum Ziel, die Rettung der Verlorenen. Das geht zuletzt auch denen auf, die hier über den Gottesknecht und seinen Weg nachdenken. Sie hatten gemeint, er sei deshalb von Gott verlassen, weil er seine eigene Schuld abbüßen musste. Jetzt geht ihnen eine völlig neue Sicht auf. Mit einem Male begreifen sie, was dieser Mann ausgestanden hat, das war von ihnen verschuldet. Wohl büßt er Schuld ab, aber nicht seine eigene. Hatte er doch niemand Unrecht getan und war auch kein Betrug in seinem Munde, sondern die derer, die ihn so teilnahmslos und verächtlich untergehen ließen, ja, die vielleicht sogar selbst in frommer Meinung an seiner Hinrichtung beteiligt waren. Christuserkenntnis, liebe Gemeinde, wirkt Selbsterkenntnis. So schlimm, so hoffnungslos stand es also um uns, dass der Gottesknecht so tief ins Leiden und in die Gottverlassenheit musste. Was ihn traf, hatten wir verdient. Alles Denken im Vergeltungsschema, das auf glatte Rechnungen aus ist und dabei an Gott noch Ansprüche stellt, zerbricht am Kreuz. Um unserer Sünde willen ist er durchbohrt. In der Regel unterschätzen wir die Schuldfrage. Wir sind zwar schnell bereit zuzugeben, dass wir nicht fehlerlos sind. Zudem haben wir uns ganz gut an unsere Schuld gewöhnt und merken, dass man im Grunde recht gut mit ihr leben kann. Nobody is perfect. Ausrutscher kommen eben gelegentlich vor. Doch dabei übersehen wir, dass der vermeintliche Ausrutscher nur das Symptom einer sehr viel weiterreichenden Grundsatzentscheidung ist. Wir befinden uns im Aufstand gegen Gott. Das zeigt sich darin, dass wir ihn nicht den sein lassen, der uns unser Glück, unser Heil, unser Leben schenkt und sichert. Wir wollen die Dinge lieber selber in die Hand nehmen. Wir trauen Gott nicht so recht über den Weg und zerstören so die Gemeinschaft zwischen ihm und uns. Zugleich zerstören wir damit auch die Gemeinschaft unter uns Menschen. Denn ein echtes Miteinander und Füreinander kann ja nicht gedeihen, wenn im Hintergrund immer nur die Sorge um das eigene Glück steht. Da werden wir untereinander zu Konkurrenten. Keiner will zurückstecken. Jeder sagt nur, warum gerade ich? So bringen wir die Welt durcheinander und gefährden ihren Bestand. Und dann wundern wir uns über das Ausmaß des Unheils und klagen womöglich noch Gott dafür an. Doch bei solchen Kreisen um uns selbst ist keinerlei Selbstgerechtigkeit angebracht, denn damit verneinen wir das Recht, das Gott an uns hat. Ein jeder sah auf seinen Weg. Daran kann noch einmal die ganze Welt zugrunde gehen. Darum belastet nichts unser Leben so sehr wie unsere Sünde, liebe Gemeinde. Will Gott unsere Rettung, dann muss er hier ansetzen. Musste Jesus darum diesen schweren Weg gehen? Er ging ihn ja nicht als ein von einem blind waltenden Schicksal besonders hart getroffener, sozusagen als ein bedauernswerter Pechvogel. Er ging ihn im Gehorsam, widerstandslos, wie ein Schaf, das man zum Schlachten führt. Er wusste, es muss sein. Warum? Er hatte doch die ganze Zeit nichts weiter getan, als Menschen geholfen und ihnen die Liebe Gottes nahegebracht. Genügte das denn nicht? Wozu noch dieses ganze Leiden und dieser grauenvolle Tod? Schuld kommt nicht dadurch aus der Welt, dass man sie geflissentlich übersieht, bestreitet, verharmlost, nicht wahrhaben will. Schuld kann auch nicht gegeneinander aufgerechnet, Schuld muss ausgeräumt werden. Wer von uns würde denn eine gerechtere Welt auf unbereinigtem Unrecht aufbauen wollen oder eine verheißungsvollere Zukunft auf einer Lüge? So kann auch Gott, wenn er uns nicht an dem, was wir uns eingebrockt haben, ersticken lassen will, wenn er auch seine ganze Schöpfung nicht einfach dem Untergang preisgeben will, nur dann eine verheißungsvolle Zukunft mit uns aufbauen, wenn zuvor die Schuld bereinigt wurde. Er kann nicht einfach klein beigeben und sie als das Unvermeidliche, das man eben mitschleppen muss, verrechnen. Darum kann es sein Ja zu uns Sündern nur geben zusammen mit der Kehrseite seines Neins zur Sünde. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er solidarisiert sich nicht nur mit uns, sondern er identifiziert sich sogar mit uns, so dass er das, was wir verdient hätten, auf sich zog. Damit wird zugleich etwas anderes deutlich. Nicht Gott braucht dieses Lebensopfer des Gottesknechtes, als müsste er durch dieses Opfer umgestimmt werden, sondern wir. Vom ersten Satz dieses Gottesknechtliedes an hat Gott keinen Zweifel daran gelassen, dass, was sich hier ereignet, sein eigener Plan und sein eigenes Tun ist. Er war es, der von Anfang an im Sinn hatte, seine Menschen mit diesem Opfergang zu retten. Und er hat diesen Weg eingeschlagen, um zu erweisen, dass er allein hilft und rettet, dass er allein uns Glück, Heil und Leben schenkt und sichert, dass er allein, wie Paulus es formuliert, gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Es geht ihm darum, dass auch wir begreifen, wie sehr er immer wieder an uns leidet und dass er für uns leidet. Alle schauen wir immer nur wieder auf unseren eigenen Weg. Er aber dachte immer nur daran, was aus uns wird. Indem Jesus die Heillosigkeit aller Menschen auf sich genommen und am eigenen Leib bis zum bitteren Ende durchlitten hat, hat er sie, sofern sie das für sich gelten lassen, aufs Neue mit Gott verbunden. Gott will, soll und wird uns wiederhaben. Der Vater hat den Sohn in die Hölle geschickt, weil er uns nicht dort lassen wollte. Doch gerade so hat er die vielen zur Beute bekommen, hat mit der Kirche eine weltweite, unübersehbare Anhängerschar gewonnen. Die Niederlage erwies sich als Sieg, die Gnade triumphiert. Nicht, dass das Gericht ausgefallen wäre, Jesus hat es nur auf sich gezogen. Wer sich zu ihm flüchtet, hat ihn auf jeden Fall für sich. Für den ist dann auch der Karfreitag, ein Tag Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Sie hörten eine Predigt von Pfarrer Gerhard Triebe von der Erlöserkirchengemeinde Düsseldorf, einer Gemeinde der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche. Die nächste Predigt können Sie hier ab kommenden Samstag 18 Uhr hören. Gott sei mit Ihnen auf Ihrem weiteren Weg.